Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Täglich werden wir von Nachrichten über Kontroversen und Chaos, Terror und Angst bombardiert. Doch die Offenbarung zeichnet ein anderes Bild. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten das Tier an. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Wann und wie wird dies geschehen? Hören Sie heute die erste Hälfte des 6. Kapitels aus dem Buch von Arno Fröse, Offenbarung 13, Satans letzter Sieg. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 6 – Der globale politische Schmelztiegel. Wahre Welteinheit setzt voraus, dass die Völker der Welt zusammenarbeiten. Die Demokratie ist eines der Hauptwerkzeuge, um dies zu bewirken. In diesem Kapitel werden wir sehen, wie die verschiedenen politischen Bewegungen eine Mischung aus Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus benutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Was noch vor wenigen Jahrzehnten unmöglich schien, wird jetzt in die Tat umgesetzt. Zum Beispiel wenden die demokratischen USA kommunistische Prinzipien an, um ihr Finanzsystem zu retten, wogegen das kommunistische China kapitalistische Prinzipien benutzt. Wohin wird all das führen? Zur Erfüllung von Offenbarung 17, Vers 13. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Kommunismus, Sozialismus und Kapitalismus vereinen sich. Auf dem Weg zur totalen Globalisierung der ganzen Erde gibt es ein Problem, das sich der Welt stellt. China ist ein kommunistisches Land und ein Kandidat dafür, die führende Nation der Welt zu werden. Diese Nation ist fähig, den Spieß umzudrehen. Sie ist nicht mehr auf die Hilfe von Kapitalisten angewiesen. China besitzt über eine Billiarde Dollar in bar und in Form von US-Staatsanleihen. Man muss nicht in Finanzwissenschaften promoviert haben, um zu erkennen, dass das kommunistische China den Vereinigten Staaten den Todesstoß versetzen könnte, würde es sein amerikanisches Vermögen verkaufen. Das würde den Kurs des US-Dollars ins Bodenlose stürzen lassen. Doch dabei gibt es ein Problem. China kann das nicht tun, weil die Vereinigten Staaten der zweitgrößte Absatzmarkt für Chinas gigantische Industrie sind. Dadurch hat der Handel diese beiden entgegengesetzten Parteien zu einer praktisch unauflösbaren Einheit verschmolzen. China will den US-Dollar als internationale Leitwährung abschaffen. Die Zentralbank von China hat empfohlen, den US-Dollar als internationale Leitwährung durch ein neues globales System zu ersetzen, das vom Internationalen Währungsfonds kontrolliert wird. In einem Essay, das auf der Internetseite der Bank von China veröffentlicht wurde, sagte deren Präsident, das Ziel sei, eine Leitwährung zu schaffen, die unabhängig von einzelnen Staaten ist und fähig, auf Dauer stabil zu bleiben und so die Mängel abzustellen, die auf kreditbasierenden nationalen Währungen innewohnen. Laut Analytikern zeige dieser Vorschlag, dass Peking fürchte, Maßnahmen, die zur Rettung der US-Volkswirtschaft unternommen werden, könnten negative Auswirkungen auf China haben. Ku Hongbin, der führende Wirtschaftsexperte für China bei der HSBC, der Hong Kong und Shanghai Banking Corporation, laut Forbes das größte Unternehmen der Welt, sagt, dies ist ein klares Anzeichen dafür, dass China als der größte Besitzer von Anlagen in US-Dollar über das potenzielle Inflationsrisiko besorgt ist, welches das Anwerfen der Notenpresse durch die US-Notenbank in sich birgt. China hat kaum eine andere Wahl, als den Großteil seiner 2 Billionen Dollar ausländischer Währungsreserven in US-Dollar zu halten, und es ist unwahrscheinlich, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. Um das gegenwärtige System zu ersetzen, schlug Herr Xu vor, die Rolle besonderer Zeichnungsrechte zu erweitern, die der Internationale Währungsfonds 1969 einführte, um das feste Wechselkurssystem von Bretton Woods zu stützen, das jedoch an Bedeutung verlor, nachdem es in den 1970er Jahren zusammenbrach. Chinas Vorschlag würde den Korb der Währungen erweitern, die die Grundlage dafür bilden, alle größeren Volkswirtschaften anhand besonderer Zeichnungsrechte, den BZR, zu bewerten und ein Ausgleichssystem zwischen den BZR und anderen Währungen einzuführen, sodass sie bei internationalen Handels- und Finanzgeschäften verwendet werden könnten. Die Staaten würden einen Teil ihrer BZR-Reserven dem Internationalen Währungsfonds anvertrauen, damit dieser sie kollektiv in ihrem Namen verwalte, und die BZR würden so die bestehenden Währungsreserven schrittweise ersetzen. Herr Schuh sagte, der Vorschlag verlange außergewöhnlichen politischen Weitblick und Mut und sprach John Maynard Keynes seine größte Hochschätzung aus, der schon in den 1940er Jahren Ähnliches angeregt hatte. Dies ist ein Auszug aus der Financial Times vom 24. März 2009, Seite 1. Wie untrennbar China und die USA miteinander verbunden sind, wird auch in einem Artikel im EU Observer vom 2. Februar 2009 hervorgehoben. China und die USA müssen zusammenarbeiten, weil ihre Volkswirtschaften untrennbare siamesische Zwillinge geworden sind.
Bist du bereit?
die kommunistischen Banken von Amerika. Heute geschieht, was vor nur wenigen Jahrzehnten noch undenkbar war. China wendet kapitalistische Grundsätze an, während in den Vereinigten Staaten sich sozialistische und kommunistische Prinzipien tief verwurzelt haben. Dies wurde eindringlich dadurch demonstriert, dass die US-Regierung gezwungen war, für Banken und Kreditinstitute zu bürgen. Es entspricht durchaus kommunistischen Grundsätzen, dass die Kreditinstitute teilweise oder ganz Eigentum der Regierung sind, beziehungsweise unter deren Kontrolle stehen. Oft stellt man die Frage, wird China eine demokratische Nation werden? Das ist schwer vorstellbar, da Chinas besonderes, hochgelobtes kommunistisches System sich als äußerst erfolgreich erwiesen hat. Wie lautet die Antwort dann? So wie wir die prophetischen Schriften verstehen, kann jede Nation der Welt weiterhin nach ihrem eigenen politischen und wirtschaftlichen System funktionieren und ihre eigenen nationalen Gesetze und Bestimmungen anwenden, aber unter dem gemeinsamen Dach einer neuen Weltordnung. China muss nicht zwangsläufig in ein demokratisch-kapitalistisches System umgewandelt werden. Der dortige Kommunismus kann durchaus weiter bestehen, was offenbar auch ziemlich gut funktioniert. China wird zu einem bedeutenden Machtfaktor. Im Januar 2009 löste China Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ab. Laut Einschätzung von Weltwirtschaftsexperten wird Deutschland seinen Rang als Exportweltmeister innerhalb weniger Jahre an China verlieren. Die neue Weltordnung. Wenn wir die jüngere Geschichte betrachten, verleiht uns dies einen besseren Eindruck der Entwicklung hin zu einer Welt. Als der Sowjetkommunismus über den Nationalsozialismus siegte, nahm man an, dass der Kommunismus ganz Europa überrollen und nahezu den Rest der Welt beherrschen würde. Wie wir alle wissen, ist es nicht dazu gekommen. Viele erwarteten, dass der Kapitalismus amerikanischer Herkunft auf der ganzen Welt den Siegeszug antreten würde. Aber auch das ist nicht geschehen. Da geschah etwas Neues. Es war der 25. März 1957. Durch die Unterzeichnung der römischen Verträge wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, gegründet. Der erste Geschäftsordnungspunkt war die Schaffung einer Zollunion zwischen den Ländern Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden. Dies war der Beginn der neuen Weltordnung. Diese sechs Nationen, die sich in Sprache, Kultur, Sitten und Geschichte unterschieden, schufen eine neue wirtschaftliche Realität, die diese Unterschiede auf unerwartete Weise überbot. Es war etwas geschaffen worden, das den einzelnen Mitgliedstaaten erlaubte, ihre Identität beizubehalten, sie aber zu wirtschaftlicher Einheit unter dem Dach der EWG verpflichtete. Das europäische Vorbild. Die Europäische Union bildet ein funktionsfähiges Vorbild für die Welt. Heute, während dies geschrieben wird, sind 27 Nationen Mitglieder der Union. Jede hat ihre eigene, einzigartige Geschichte, Sprache, Kultur, Tradition, Sitten und nationalen Feiertage. Doch sie haben sich unter dem Dach der Europäischen Union vereint. Der folgende Text ist die Inhaltsangabe des Buches »The European Dream – How Europe's Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream«, was übersetzt heißt »Der europäische Traum, wie Europas Zukunftsvision still und leise den amerikanischen Traum verdrängt«, von Jeremy Rifkin, erschienen 2004 bei Tarchev. Dort lesen wir: The European Dream sollte beiderseits des Atlantiks Pflichtlektüre sein. Bei US-Amerikanern lässt das Buch die Alarmglocken schrillen. Auf dem Höhepunkt der vermeintlich einseitigen Vorherrschaft der USA sehen immer weniger Ausländer darin ein attraktives Vorbild für Staatsverfassungen, Firmen oder Gemeinschaften. Rifkin fordert die Europäer auf, die globale Führungsrolle zu übernehmen. Tatsächlich ist Europa am besten zwischen dem extremen Individualismus Amerikas und dem extremen Kollektivismus Asiens positioniert um auf dem Weg in das neue Zeitalter die Führung zu übernehmen. Wenn wir uns ein Diagramm über die Einwanderung von Ausländern anschauen, das den Prozentsatz der Gesamtbevölkerung von 2004 zur Grundlage hat, so sehen wir, dass die Schweiz den höchsten Prozentsatz an Einwanderung von Ausländern hat, gefolgt von Neuseeland, Australien, Kanada und Österreich. Die Verschmelzung politischer Philosophien. Wenn Sie analysieren, was heute geschieht, scheinen viele die Tatsache zu übersehen, dass die wichtigsten Politik- und Wirtschaftsphilosophien Demokratie, Kommunismus, Sozialismus, Diktatur und Monarchie tatsächlich schon in einem solchen Ausmaß miteinander verschmolzen sind, dass man sie unmöglich voneinander trennen könnte. Obwohl man in den Vereinigten Staaten Begriffen wie Kommunist und Sozialist vehement widersteht und sie offen verwirft, wird bei näherer Betrachtung deutlich, Regierung, Wirtschaft und insbesondere Finanzinstitutionen funktionieren bereits so, dass sie fest auf den Säulen des Kommunismus und Sozialismus gründen, wenn auch die meisten von uns dies noch leugnen. Sozialismus pur. Während des derzeitigen Finanzchaos haben wir erlebt, wie die Regierung Anteilseigner an Banken, Kredit- und Versicherungsunternehmen wurde, was das Markenzeichen des Kommunismus bzw. Sozialismus ist. Immer wenn die Regierung etwas bezahlt, heißt es, dass sie Steuergelder ausgibt. Was aber sind Steuergelder? Nichts anderes als das Sozialprodukt der Nation. Regierungen erheben Steuern und geben sie aus, vorzugsweise zum Wohlergehen ihrer Bürger. Das ist zu 100% Sozialismus. Wenn wir unser System hier in den USA ehrlich analysieren, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass es so etwas wie reinen Kapitalismus nicht gibt. Kapitalismus spielt in unserem Staat eine gewisse Rolle, aber reinen Kapitalismus gibt es schon lange nicht mehr. Wir hassen es vielleicht, dies zugeben zu müssen oder möchten es gerne leugnen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Sozialismus die treibende Kraft der sogenannten kapitalistischen Welt ist. Betrachten wir ein paar Punkte. Nehmen wir etwa unsere Streitkräfte. Sie werden in diesem Land hochgeehrt und respektiert. Wie werden sie finanziert? Sozialistisch durch das Volksvermögen. Dies ist das einzige Produkt der Regierung. Sie sind gesetzlich verpflichtet, ihre Steuern an das Finanzamt abzuführen, um für das Gemeinwohl der Nation zu bezahlen. Das ist Sozialismus pur. Werfen wir einen näheren Blick auf unser Kommunikations- und Transportwesen, besonders zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Wie wird es finanziert? Sozialistisch, durch das Volksvermögen. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal auf einer öffentlichen Straße fahren. Wie brachte Amerika einen Mann auf den Mond? Wer bezahlte es? Erneut lautet die Antwort, die Methode war sozialistisch, durch das Volksvermögen. Sozialismus in der Landwirtschaft. Einer der offensichtlichsten Erfolge des Sozialismus ist unsere hochgelobte kapitalistische Agrarindustrie. Aber halt, erneut ist hier Steuergeld, Volksvermögen im Spiel. Hier in unserem Bundesstaat South Carolina subventioniert die Bundesregierung die Agrarindustrie, einschließlich der Tabakzüchter, mit hunderten Millionen Dollar. Zwischen 1995 und 2009 zahlte das amerikanische Landwirtschaftsministerium an Farmen in South Carolina Subventionen in Höhe von insgesamt 1 Milliarde 618 Millionen US-Dollar. Man sollte denken, dass die Grundsätze des Kapitalismus sich am besten bei Bauern manifestieren, die eigenes Land besitzen, Nahrungsmittel produzieren und sie gewinnbringend verkaufen. Dem ist nicht so. Durch Steuern finanzierter Sozialismus ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Dieses System wird nicht nur in den USA praktiziert, sondern weitaus mehr in der Europäischen Union. Diese wenigen Beispiele sollten zur Genüge zeigen, dass Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus sich vereint haben. Kapitalistischer Sozialismus ist zur ehernen Grundlage der Vereinigten Staaten von Amerika geworden. Wir nehmen oft an, dass andere Staaten durch ihre Subventionen internationales Recht verletzen. Aber wie der folgende Artikel zeigt, sind Subventionen, seien sie legal oder illegal, keine Einbahnstraße. Brasilien will US-Subventionen anfechten. Brasilien bereitet Maßnahmen gegen die seiner Meinung nach illegalen Subventionen und anderen Handelsbarrieren seitens der USA vor, nachdem die Doha-Gesprächsrunde bei der Welthandelsorganisation in Genf gescheitert ist. Die Uhr läuft, sagte der brasilianische Außenminister Celso Amorim der Financial Times in seinem ersten Interview nach seiner Rückkehr von den gescheiterten Gesprächen. Wir haben uns mit den USA durchwegs gut verstanden und es ist nie zu Verstimmungen gekommen. Aber sie sind der größte Subventionszahler der Welt, was unsere Interessen betrifft, und daher werden wir gerichtlich gegen sie vorgehen müssen. Die WHO unterstützt die Beschwerde Brasiliens. Washington habe nicht genug getan, um illegale Subventionszahlungen an seine Baumwollfarmer einzustellen. Dies ermöglicht Brasilien, die WHO um Vollmacht zu ersuchen, Strafzahlungen in Höhe von über 1 Milliarde Dollar auf US-Dienstleistungen und geistiges Eigentum verhängen zu dürfen. Herr Amorim sagte, Brasilien hätte solche Maßnahmen lieber vermieden, aber dies sei jetzt die einzig verbliebene Möglichkeit. Zusätzlich zu Strafmaßnahmen wegen der US-Baumwollsubventionen bereite Brasilien rechtliche Schritte gegen US-Importzölle auf brasilianisches Ethanol in Höhe von 54 Cent pro Gallone vor, die der Herr Amorim diskriminierend nannte. Brasiliens Agrarwirtschaft ist in den vergangenen Jahren stark angewachsen und das Land ist zu einem der weltweit größten Produzenten und Exporteur verschiedener Nahrungsmittel und Industriegüter geworden. Es hat von der Doha-Konferenz stark profitiert und spielte in den Gesprächen eine führende Rolle, bei denen es in der Hoffnung auf ein multilaterales Abkommen zahlreiche Zugeständnisse machte. Auszug aus der Financial Times vom 4. August 2008, Seite 2. Meine Meinung dazu lautet, veröffentlicht im Midnight Call Januar 2009, für die meisten Amerikaner klingt dies ungewöhnlich und seltsam. Schließlich rühmen sich die USA, eine nicht-sozialistische, kapitalistische Nation zu sein. Wie aber dieser und viele andere Berichte beweisen, gibt es so etwas wie Kapitalismus nicht mehr. Die globalisierte Welt hat sich zu einer Mischung aus Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus entwickelt. Das war zu erwarten, besonders seit der Staat Finanzinstitute und Banken aus ihrer finanziellen Notlage gerettet hat. Die USA haben sich der internationalen Gemeinschaft des zweckmäßigen Sozialismus angeschlossen. Aus prophetischer Sicht müssen wir erkennen, dass nur ein einziges Wirtschaftssystem die Einheit voranbringen kann, die für die neue globale Weltordnung nötig ist. Und das ist eine Mischung aus Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus.
Wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht. Da lasst der Schein an einem dunklen Ort, da lasst erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche, der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe, der Morgenstern aufgehe, der Morgenstern. In euren Herzen, in euren Herzen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, solches euch zu bezeugen für die Gemeinden, für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel aus dem Geschlechte Davids. Der helle Morgenstern, der leuchtende Morgenstern, der klare Morgenstern, der strahlende.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch von Arno Fröse, Offenbarung 13, Satans letzter Sieg, hörten Sie heute die erste Hälfte des sechsten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.